Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Bilder von gestern ließen Erinnerungen wach werden an das Flammenmeer von Notre Dame im Jahr 2019. In der französischen Stadt Rouen, da war gestern der Spitzturm der gotischen Kathedrale in Brand geraten. Doch diesmal lief es glücklicherweise glimpflich ab. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Wie sich historische Bauten vor Flammen schützen lassen, darum geht es heute in der Sendung. Außerdem um zwei ganz spezielle Organe, um Leber und Plazenta. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Eine Corona-Warn-App gab es nicht nur hier in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Großbritannien. Dort funktionierte sie allerdings etwas anders, nämlich nicht dezentral. Und sie erhob in gewissem Ausmaß anonymisierte Daten. Das hat sich damals als Vorteil erwiesen und lässt auch jetzt noch eine hochgenaue Auswertung zu für epidemiologische Modelle. Das berichtet ein Forschungsteam aus Oxford, heute im Fachmagazin Science. Volkart Wildermuth berichtet.
Die Warn-App NHS Covid-19 sollte auch in England und Wales vor allem auf enge Kontakte mit infizierten Personen hinweisen. Aber sie verschickte noch zusätzliche Daten, die Postleitzahl zum Beispiel, aber nach einem positiven Test auch anonymisiert die Kontakte der vergangenen zwei Wochen. Daraus konnten die Immunologin Lucy Abela-Dörner und ihre Mitstreiter vom Big Data Institute der Universität Oxford zum Beispiel den wichtigen R-Wert abschätzen, das Maß für die Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus.
Die Daten aus dieser App, alles anonymisiert, wurden tatsächlich auch genutzt, wurden analysiert in Echtzeit und wöchentlich und teilweise sogar täglich an die entsprechenden Regierungsstellen weitergegeben.
Auch wenn auf der Insel deutlich weniger Menschen die Corona-App nutzten als zum Beispiel in Deutschland, lagen diese Zahlen vor allem in der Tendenz richtig. Das belegt die aktuelle Studie.
Einer der Hauptvorteile ist tatsächlich, dass es schneller war, ungefähr 3 bis 6 Tage schneller als mit anderen Methoden. Was jetzt nicht unerheblich ist, je nachdem, wie schnell sich die Epidemie verändert, können 3 oder 6 Tage schon relativ viel ausmachen.
Neben dem Tempo erlaubt die App auch detailliertere Analysen. Das zeigt die Auswertung im Nachhinein. So lässt sich berechnen, in welchen Situationen es vor allem zu Infektionen kommt. Es waren nicht die vielen flüchtigen Kontakte, sondern längere Begegnungen, wahrscheinlich in der Familie. Das war vermutet worden, aber in den App-Daten lässt es sich klar belegen. In der Anfangsphase der Pandemie waren Lockdowns sehr effektiv, eben weil sie die Zahl und Dauer der Kontakte einschränkten. Dagegen kam es über Weihnachten vermehrt zu Infektionen und auch während der auf 2021 verschobenen Fußball-EM in England. Es war ja lange unklar, wie relevant Großereignisse sind, so Lucy Abela-Dörner. Die App-Daten zeigen, vor allem wenn England spielte, kam es zu vielen Infektionen.
Insgesamt sind 57.000 Ansteckungen in diesem Zeitraum, in diesem 4-Wochen-Zeitraum, auf diese Spieltage zurückzuführen. Das entspricht etwa 30% aller Ansteckungen, die in England in diesem 4-Wochen-Zeitraum aufgetreten sind. 18% beim Finale.
Wohl nicht im Stadion, sondern in den Pubs und bei Familientreffen. Später änderte sich die Dynamik der Pandemie. Die Omikron-Variante war so ansteckend, dass es auf die Dauer der Kontakte nicht mehr so ankam.
Was jetzt bei dieser Art von Analysen wichtig ist, selbst wenn sie das bestätigen, was man jetzt vielleicht intuitiv auch gesagt hätte, ist, dass wir tatsächlich jetzt eine Zahl haben, die man zum Beispiel auch in mathematische Modelle einführen kann, die dann die nächste Epidemie oder Pandemie simulieren.
Auch das Berliner Robert-Koch-Institut wertet weiter die App-Daten aus Deutschland aus. Unterm Strich erlauben die Corona-Apps, eine Pandemie viel genauer zu verfolgen, so Lucy Abela-Dörner. Die Infrastruktur und die Auswertungen sind jetzt erprobt. Für die Zukunft könnte man die besten Aspekte der NHS Covid-19-App und der deutschen Corona-Warn-App zusammenführen. In der war es zum Beispiel möglich, freiwillig sein Alter anzugeben.
Der hohe Anteil an Datenspendern in Deutschland hat ja zum Beispiel auch gezeigt, dass viele Leute bereit sind, ihre Daten freiwillig zur Verfügung zu stellen, wenn sie davon überzeugt sind, dass mit den Daten ordentlich umgegangen wird und dass die für eine gute Sache genutzt werden. Die App lebt davon, dass viele Leute mitmachen. Insofern ist die beste App nicht unbedingt die, die die besten und meisten Funktionen hat, sondern die beste App ist die, die alle gut finden.
Die britische Corona-Warn-App liefert wichtige Daten zu Infektionsorten und Zeiten. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. In Hamburg. Dort findet gerade die internationale Jahrestagung für Stammzellforschung statt. Über 3500 Fachleute treffen sich dort und mittlerweile beschäftigen die sich nicht mehr nur mit diesen Stammzellen selbst, mit den einzelnen Zellen, sondern viele von ihnen züchten im Labor kleine organartige Gebilde, sogenannte Organoide. Und diese Mini-Organe, die könnten eines Tages Tierversuche überflüssig machen, hat Michael Lange herausgefunden.
Mit einem Lebendgewicht von rund 1,5 Kilogramm ist die Leber die größte Drüse und das schwerste innere Organ des Menschen. Dass es auch viel kleiner geht, konnte Marichelle Hook schon vor 10 Jahren zeigen. Sie schrumpfte die Leber auf die Größe eines Stecknadelkopfes. Das war das erste Leberorganoid, gezüchtet aus Stammzellen. Das Organoid bestand aus Leberzellen und konnte einige Aufgaben der Leber erfüllen. Aber der kleine Zellklumpen war noch recht primitiv. Das für die Leber typische Netzwerk aus vielen Gallengängen fehlte völlig. Das hat sich inzwischen geändert, wie Marichelle Hook auf der Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für Stammzellforschung in Hamburg berichtete.
In der zweiten Generation dieser Mini-Organe versuchen wir, die Physiologie von gesunden und kranken Organen besser zu imitieren. Das heißt, wir ahmen im Labor die Architektur des Gewebes nach und bauen mehr Zelltypen ein.
Die Organoide bleiben winzig, aber sie werden immer leberähnlicher. Sie bestehen aus verschiedenen Zelltypen, bilden ein kompliziertes Netzwerk von Gallengängen, produzieren Proteine und erzeugen das Abbauprodukt Harnstoff, wie eine richtige Leber. Dennoch, als zukünftige Organe für die Transplantation, wie manche hoffen, sind die Organoide nach wie vor ungeeignet, aber es ergeben sich andere Anwendungsmöglichkeiten. Die Mini-Organe können im Labor die Wirkung tausender Substanzen parallel überprüfen. Sie testen schnell und zuverlässig, ob ein Stoff giftig ist für die Leber oder nicht. Am Cincinnati Children's Hospital sorgt Magdalena Cassandra dafür, dass Organoide praxistauglich werden. Dazu haben spezialisierte Firmen eine Apparatur mit einem Roboterarm entwickelt, der mit Plastikplatten hantiert und einfache Laborarbeiten schnell und sicher durchführt.
In jeder der insgesamt 96 Mulden einer Plastikplatte befindet sich ein Gel mit ca. 72 winzigen Hohlräumen. Und wenn wir einen Tropfen mit einzelnen Stammzellen darauf geben, zwingen wir die Zellen in diesen Hohlräumen zu Organoiden heranzuwachsen, alle gleich groß.
Elektroden überprüfen die Funktion der Organoide und ein Kamerasystem misst das Wachstum der Mini-Organe und interpretiert die Struktur. So lässt sich im Krankenhaus herausfinden, welches Medikament für welchen Patienten geeignet ist.
Es ist eine sehr leistungsfähige Methode. In diesen Platten lässt sich nicht nur die Entstehung und Reifung der Organoide beobachten, sondern auch ihre Reaktion auf Medikamente.
Was ist giftig für die Leber? Welche Nebenwirkungen treten auf? Für die entsprechenden Tests sind bislang Versuchstiere nötig. Organoide könnten manche Tierversuchsreihen überflüssig machen. Marichelle Hook warnt jedoch vor zu großen Erwartungen.
As a first screening, whether the drug is toxic.
Um herauszufinden, ob ein Medikament eventuell toxisch ist, ist dieses Modell ein Anfang. Und wenn das Ergebnis lautet nicht toxisch, muss als Bestätigung eine Überprüfung bei Mäusen folgen. Denn die Substanz könnte für andere Organe giftig sein. Und uns fehlen die Organoide, um alle Organe zu testen.
Bis auf Weiteres werden Organoide Tierversuche nicht ersetzen. Aber es ist ein Schritt zu weniger Tierversuchen in der Pharmaforschung.
Die Leber schrumpft mit ihren Aufgaben, aus Hamburg berichtete Michael Lange. Die Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, Notre-Dame in Paris und das historische Börsengebäude in Kopenhagen. Drei Bauwerke, in denen heftige Brände gewütet haben. Unschätzbare Kulturgüter sind dabei vernichtet worden. Gestern nun auch Flammen am Turm der gotischen Kathedrale in der französischen Stadt Rouen. Das Forschungsprojekt Brava an der Universität Magdeburg, das soll in Zukunft helfen, solche schweren Brände zu verhindern. Beteiligt daran ist Pascal Vorwerk vom Institut für Apparate und Umwelttechnik. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie kommt es denn überhaupt immer wieder zu solchen Bränden in historischen Gebäuden?
Wir hatten da am Anfang vom Projekt eine Fallstudie durchgeführt zu solchen Brandereignissen in soziokulturellen Gebäuden. Da waren vor allem Hauptursachen für die Brandentstehung alte Elektronik, die dann meistens in Kombination mit zum Beispiel ungeschütztem Holz, also brennbarem Material in direkter Umgebung kombiniert war. Was auch gerade in Kirchen ein Thema war, sind solche Opferkerzen, die dann öfter mal zum Wachsbrand fusioniert sind und dann entsprechend zu Brandereignis geführt haben. Aber eben auch Bau- und Reparaturarbeiten und tatsächlich auch zu einem gewissen Teil eben Brandstiftung, sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig. Das sind so die Hauptursachen, die wir herausfinden konnten.
Renovierungsarbeiten scheinen auch beim aktuellen Fall in Frankreich eine Rolle gespielt zu haben. Wie kommt es denn dann, dass Brände so stark eskalieren? Also aus kleinen, sagen wir mal Kabelbränden oder was auch immer dort brennt bei den Renovierungsarbeiten, dass dann so ein starkes, als verzehrendes Feuer entsteht?
Also wie gesagt, sind eben gerade diese historischen Gebäude brandschutztechnisch, was also den baulichen Brandschutz betrifft, eben natürlich nicht ertüchtigt. Und dadurch kann es dann eben auch gerade in Gebäuden, wo in einem Dachstuhl, der also nicht begangen wird, sehr lange Zeit unbemerkt sich ein Brand erstmal entwickeln, zum Beispiel durch so einen elektronischen Defekt und dann eben zum Großbrand werden. Und es gibt also durchaus sehr lange Zeiten, in denen der Brand sich da unbeobachtet sozusagen entwickeln kann und dann auf einmal sich rasant ausbreitet.
Wie möchten Sie dem nun vorbeugen mit dem Forschungsprojekt Brava?
Das Projekt verfolgt einen soziotechnischen Ansatz. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Komponenten. Die eine ist die technische, dass wir einen sogenannten Multisensorknoten einsetzen. Das heißt, in einem Gerät sind mehrere Sensoren verbaut, die also unterschiedliche Gase, aber auch andere Größen wie Feinstaub, UV-Strahlung von Flammen emittiert und so weiter messen. Und aus diesen Signalkombinationen können wir dann eben schon recht früh in so einem Entstehungsszenario erkennen, ob das quasi ein Beginn eines Brandes sein könnte. Und eben auch gleichzeitig unterscheiden zu Störgrößen wie zum Beispiel einfacher Staubfreisetzung. Und die Idee ist, dass man eben mit dieser frühen Detektion nicht die Feuerwehr alarmiert, sondern Helfende, die vor Ort sind, das heißt im Regelfall Angestellte der entsprechenden Institution. Und jeder Betrieb, sage ich mal, hält ja sowieso auch Brandschutzhelfende, also ausgebildete Laienhelfer sozusagen vor. Und diese werden bei uns eben in das Konzept eingebunden, sodass man insgesamt eben deutlich früher als die Alarmierung und das Eintreffen der Feuerwehr eben dann eingreifen kann und so den Schaden minimieren kann, indem man einfach die Detektions- und Reaktionszeit minimiert.
Schauen wir noch auf den aktuellen Brand der Kathedrale von Rouen. Dort haben ja offenbar auch Renovierungsarbeiten stattgefunden, wie 2019 in Paris bei der Kathedrale Notre-Dame. Könnte solch ein Brandwarnsystem in solchen Situationen dann hilfreich sein?
Ja, definitiv. Es gibt also auch den Ansatz, entsprechende Regeln sozusagen aufsetzen zu können, die also vom Betreiber aus auch teilweise eingepflegt werden können, wo also auch gebäudespezifische Regeln, sage ich mal, im weitesten definiert werden können. Und so kann eben auch definiert werden, wenn man weiß, dass gerade zum Beispiel in gewissen Räumen solche Reparaturarbeiten stattfinden, dass man dort dann eben sensiblere Überwachung sozusagen definiert und dann eben solche Szenarien auch früher erkennen kann.
Sagt Pascal Vorwerk von der Universität Magdeburg und er forscht am Brandschutz für historische Gebäude. Wie gesund wir ein Leben lang sein werden, das entscheidet sich nicht erst ab dem Tag der Geburt. Schon während der Schwangerschaft werden wichtige Weichen dafür gestellt. Durch die Lebensweise, durch den Stress und durch die Schadstoffbelastung der Mutter. Im Rahmen der PRINCE-Studie versuchen Forscherinnen aus Hamburg, diese frühe prägende Erfahrung besser zu verstehen. Magdalena Schmude war für uns vor Ort.
Dann bist du jetzt meine Hauptperson. Ich erkläre dir mal, was wir machen wollen.
Kinderärztin Corinna Kramer überreicht Leonie, 10 Jahre alt, ein kleines hellblaues Heftchen.
Und wenn du Lust hast, kannst du dir hier mal ein oder mehrere Stempel aussuchen, mit denen ich die Seiten abstempel.
Den Löwen.
Und den Elefanten.
Und den Elefanten, alles klar.
Leonie und ihre Mutter nehmen an der PRINCE-Studie teil. Petra Arg, Professorin für fetomaternale Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, hat die Studie vor gut 10 Jahren mit initiiert.
Was die PRINCE-Studie auszeichnet, ist, dass wir die Zeit vor der Geburt, also vom ersten Trimenon an bis zur Geburt, die mütterliche Gesundheit sehr genau dokumentiert haben. Auch was die Mutter gegessen hat, was sie an Medikamenten eingenommen hat, wie hoch die Stressbelastung war, ob es Infektionen gab oder nicht. Und jetzt sind alle Kinder geboren und wir verfolgen jetzt die Kindergesundheit.
Dazu gehört heute ein ausführliches Gespräch zu Leonies Krankengeschichte, ein Lungenfunktionstest, eine Blutentnahme. Dazu kommen Tests zu Konzentration und Merkfähigkeit. Leonie ist für die Untersuchung im Rahmen der Studie zum 2. Mal am UKE. Die erste hat mit 5 Jahren stattgefunden. Bis zu diesem Alter erfassen die Wissenschaftlerinnen die Gesundheit der Kinder mithilfe von Fragebögen, die die Eltern zugeschickt bekommen. Sie wollen so unter anderem herausfinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Gesundheit der Mutter während der Schwangerschaft und der Aktivität des Immunsystems bei den Kindern gibt.
Unser Fokus ist da, dass wir schauen, inwiefern Prozesse wie Übergewicht oder Infektionen oder eine hohe Stressbelastung mütterliche Immunaktivierung ausgelöst hat und dadurch eben die spätere Immunität des Kindes beeinflusst.
Die entscheidende Schnittstelle ist dabei die Plazenta. Sie versorgt das Kind mit allem, was es braucht und schützt es vor schädlichen Einflüssen von außen. Doch wenn es der Mutter selbst nicht gut geht, ihre Immunabwehr anspringt und es im Körper zu Entzündungsreaktionen kommt, kann das über die Plazenta auch beim Kind ankommen.
Diese inflammatorischen Marker oder Botenstoffe werden dann von der Mutter über die Plazenta auf das Kind übertragen und dort können sie an den Strukturen, die sich dort entwickeln, die Zellen, die sich ganz stark teilen und die Organe, die sich bilden, können sie zum Beispiel zum Zelltod oder zu einer Veränderung des Wachstums führen.
Warum hat sich dann im Lauf der Evolution nicht eine weniger durchlässige Plazenta entwickelt, die das Kind vor den mütterlichen Immunbotenstoffen schützt? Petra Args Theorie, es muss dabei auch positive Effekte für das Kind geben. Und die PRINCE-Studie hat schon entsprechende Hinweise geliefert. Etwa, wenn bestimmte mütterliche Immunzellen die Plazenta-Barriere überwinden.
Wenn sich diese Zellen im Kind dann wiederfinden, dann spricht man von mütterlichen Mikrochimärenzellen. Und diese Zellen haben eine sehr, sehr lange Lebenszeit. Man findet sie teilweise noch im Erwachsenenalter, bei Nachkommen dann in dem Fall. Und diese Zellen lagern sich in Gewebe ein, zum Beispiel ins Knochenmark oder in die Leber, in die Milz und andere Immunorgane. Wir haben erste Ergebnisse aus der Grundlagenforschung, wo wir wissen, dass zum Beispiel, wenn sich diese Zellen im Knochenmark finden lassen, dass sie dort das Immunsystem in Richtung angeborene Immunantwort prägen. Also dort helfen sie dem kindlichen Immunsystem, nach der Geburt gleich auf Erreger schnell zu reagieren.
Petra Arg und ihr Team fanden solche mütterlichen Zellen auch im Nabelschnurblut der Kinder aus der PRINCE-Studie, was anzeigt, dass sie die Plazenta tatsächlich passieren konnten.
Je mehr Zellen im Nabelschnur vorhanden waren, desto geringer war das Risiko für Infektionen im ersten Lebensjahr, was auch wieder so einen positiven Einfluss dieser mütterlichen Zellen auf die Immunabwehr der Nachkommen bestätigt.
Bollwerk Plazenta. Und wer mehr erfahren möchte über das Superorgan, findet in der Deutschlandfunk-App ein Feature dazu von Magdalena Schmude. 9 Monate für ein ganzes Leben. Einen ganzen Tag an Wissenschaftsmeldungen hingegen hat heute Friederike Weichner-Seri zusammengefasst.
Freitreibendes arktisches Meereis blockiert zunehmend die Nordwestpassage. Die Nordwestpassage ist der Seeweg nördlich des amerikanischen Kontinents. Sie verbindet den Atlantik mit dem Pazifik. Bislang waren Fachleute davon ausgegangen, dass durch die Klimaerwärmung in Zukunft immer mehr Schiffe die Nordwestpassage als alternative Handelsroute nutzen können. Kanadische Forschende haben jetzt die Meereisdaten in der Region zwischen 2007 und 2021 ausgewertet. Laut den Ergebnissen im Fachmagazin Communications Earth and Environment hat der Klimawandel einen unerwarteten Effekt. Weil immer mehr dicke Eisplatten in der Arktis abbrechen und aufs Meer treiben, hat sich die eisfreie Periode der Nordwestpassage um bis zu 14 Wochen verkürzt. 52.000 Jahre alte Chromosomen zeigen aktive Gene bei Wollhaar-Mammuts. Ein internationales Forschungsteam hat das Genom und die Chromosomenstruktur aus einem Überrest Mammuthaut aus dem sibirischen Permafrostboden extrahiert. Dabei handelt es sich um ein außergewöhnlich gut erhaltenes langes Genom. Laut der Studie im Fachmagazin Cell sind die Chromosomenstränge etwa 1 Million Mal länger als DNA-Fragmente von vergleichbaren Funden. Weil aktive und inaktive DNA-Bestandteile sich innerhalb eines Chromosoms teilweise unterschiedlich anordnen, konnte das Team aktive Mammutgene identifizieren. Ein mutierter Ionenkanal könnte chronische Schmerzen verursachen. Forschende am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin haben eine bislang unbekannte Funktion eines Membranproteins entdeckt, das eigentlich an der Tastwahrnehmung beteiligt ist. Laut der Studie im Fachmagazin Brain bildet das Protein einen Ionenkanal, der auch eine entscheidende Rolle bei der Weiterleitung von chronischen Schmerzsignalen spielen könnte. Experimente mit Mäusen haben demnach gezeigt, dass eine genetische Mutation des Proteins Schmerzrezeptoren aktivieren kann und sie dabei besonders sensibel macht. Long-Covid wird bei Schwangeren oft unterschätzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine US-amerikanische Studie im Fachmagazin Obstetrics and Gynecology. Das Forschungsteam hat dafür die Krankheitsdaten von mehr als 1500 Frauen in den USA analysiert, die sich während der Schwangerschaft zum ersten Mal mit Covid-19 infizierten. Demnach hatte knapp 1 von 10 Betroffenen ein halbes Jahr nach der Infektion anhaltende Long-Covid-Symptome. Die Ergebnisse sind vergleichbar mit dem Long-Covid-Risiko in der Gesamtbevölkerung. Für sonst meist gesunde Frauen im jungen bis mittleren Alter ist das Risiko aber unerwartet hoch. Gleichzeitig werden Symptome wie Erschöpfung, Verdauungsprobleme und Müdigkeit bei Schwangeren teils nicht als Long-Covid erkannt. Ein neuer Raumanzug kann Urin zu Trinkwasser umwandeln. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat den Anzug entwickelt, der bis zu 85% des Urins zu Trinkwasser recyceln kann. Derzeit tragen Astronautinnen und Astronauten bei stundenlangen Außeneinsätzen meist eine Art Windel für Erwachsene, die Urin absorbieren kann. Laut der Studie im Fachmagazin Frontiers in Space Technologies leitet das neue System den Urin in Silikonbehälter. Dort wird der Urin zweifach gefiltert, bis Trinkwasserqualität entsteht.
Die Wissenschaftsmeldungen des Tages waren das, zusammengetragen von Friederike Walchner-Seri.
Sternzeit, 12. Juli. Plejaden und Hyaden, das Golden Goal am Himmel. Einst wurde Deutschland durch ein Golden Goal in der Verlängerung Europameister. Das goldene Tor im Fußball ist längst verschwunden, das am Himmel funkelt noch für Millionen Jahre. Die alten Sumerer bezeichneten das Gebiet zwischen den Plejaden und der Sternansammlung der Hyaden um den rötlichen Aldebaran als goldenes Tor der Ekliptik. Die Ekliptik ist die Hauptverkehrsstraße am Himmel, auf der Sonne, Mond und Planeten unterwegs sind. Vor mehr als 4000 Jahren stand die Sonne zu Frühlingsanfang, der damals auch der Beginn des Jahres war, genau im Tor. Das goldene Tor ist das himmlische Gegenstück zum großen Tor der Stadt Uruk, durch das der sagenumwobene Gottkönig Gilgamesch nach den Abenteuern wieder heimkehrte. Aufgrund des langsamen Eierns der sich drehenden Erde steht die Sonne heutzutage erst 2 Monate nach Frühlingsanfang im goldenen Tor. Jedes Jahr am 25. Mai überquert sie die Torlinie. In diesem Jahr geschah das genau zum DFB-Pokalfinale. Wenn die Sonne dort strahlt, sind die Torpfosten natürlich nicht zu sehen. Jetzt aber zeigen sich Plejaden und Hyaden ab etwa 4 Uhr tief am Osthimmel. Von Tag zu Tag zeichnet sich das Tor besser ab. Jupiter ist Mitte Juni zum Beginn der Europameisterschaft durch das Tor gekullert. Inzwischen ist der Treffer auch ohne Videobeweis klar zu erkennen. Mars steht etwas rechts des Tores, wie zum Elfmeter bereit. Am 27. Juli schießt er ins Tor. Die EM ist dann bereits abgepfiffen, aber das Spiel am Himmel läuft ewig weiter.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und verweise noch einmal auf die Deutschlandfunk-App. Dort finden Sie mehr Wissenswertes aus der Welt der Wissenschaft.